Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und das sind Themen in der Ostschweiz. Nach der Niederlage bei der Flat-Trade-Tax, die Thurgauer Regierung bringt neue Ideen. Nach dem Grossbrand in Herisau, der Schaden beträgt rund 3,5 Millionen Franken. Nach Millionenverlusten im ersten Halbjahr bei der Turella geht der Sesseltanz weiter. Und zum ersten Mal in Davos, der wichtigste internationale Lawinenkongress. Das Wetter, auch morgen ist es noch recht freundlich. Am Mikrofon Tanja Milius. Nachdem das Thurgauer Stimmvolk am Wochenende ein Einheitssteuerbes abgelehnt hat, plant die Regierung schon den nächsten Schritt. Zum einen soll der Steuerfuss auf nächstes Jahr um 7% runter und auf übernächstes Jahr soll es wieder eine Steuergesetzrevision geben. So wird der Thurgau im Steuerwettbewerb in den vorderen Rängen bleiben. Beatrice Gmünder.
100 Millionen Franken hat sich die Thurgauer Regierung zusammen mit den Gemeinden den geplanten Einheitssteuerfuss kosten lassen und das Geld entsprechend einplant. Ein Teil von dem Geld soll nach wie vor für Steuerentlastungen gebraucht werden, findet der Kanton. Wenn es nach der Regierung geht, soll mit 30 Millionen Franken der Steuerfuss gesenkt werden. Der Rest wird die Regierung für gezielte Steuerentlastungen brauchen. Der Steuerfuss soll darum nur um 7% abnehmen. Für die Forderung gibt es aber jetzt schon Gegenwind aus dem Parlament. Von verschiedenen Seiten wird nämlich eine höhere Steuerfusssenkung gefordert. Der Thurgauer Finanzchef, der Bernhard Koch.
Wenn alle mehr, aber eben, wenn wir mehr machen, dann können wir die Steuergesetzrevision vergessen. Und das wäre schade, weil grundsätzlich ist natürlich gezielte Entlastung, können Sie nur über eine Steuergesetzrevision machen und nicht mit einer Steuerfusssenkung.
Und diese Revision soll es auf übernächstes Jahr geben. Nur dieses Jahr wird die Regierung dazu eine Vorlage ins Parlament bringen. Der Thurgau können sich die beiden Entlastungen leisten, meint der Finanzchef, der Bernhard Koch.
Wir sind überzeugt, dass der Thurgau das gut verkraften kann bei dem Eigenkapital, das wir haben.
Mit den geplanten steuerlichen Massnahmen belegt der Thurgau in der Ostschweiz zusammen mit den beiden Abenzell nach wie vor einen Spitzenrang. Und auch gesamtschweizerisch ist der Thurgau vorne mit dabei.
Wir werden unseren Platz können halten oder schweizweit sind wir jetzt etwa an 6. oder 7. Stelle und damit wir können sicher halten, wenn wir auf der ersten 11 auch noch eine Steuergesetzrevision machen.
Eine erste Weiche, auf welchem Rang der Thurgau im Steuerwettbewerb künftig ist, stellt das Parlament also Ende Jahr.
Nach Firmen streiten auch zwei ehemalige Mitarbeiter von der Oberrieter Melander Fischfarm um Geld. Sie wollen vom deutschen Putzmittelmillionär Hans Raab knapp 60'000 Franken für Lohn, Überstunden und wehren sich gegen die fristlose Entlassung. Das Kreisgericht Rital verhandelt den Fall Mitte Oktober. Der Hans Raab hat seine Fischfarm zu Oberried im Mai zutun, weil die St. Galler Behörden seine Schlachtmethoden verboten haben. Er hat die Anlage dann ins Deutsche gezügelt. Der Kanton Graubünden warnt vor grosser Waldbrandgefahr. Vor allem im Raum Chur und im Unterengadin sind die Böden sehr trocken. Laut SF Meteo hat es den ganzen September viel zu wenig geregnet. Zum Teil nur gerade 30% der normalen Menge, die sonst einmal vom Himmel kommt. Nach wie vor ist völlig unklar, wie es gestern zum Brand in Herisau kommen konnte. Kantonspolizei Ausserrhoden hat heute ihre Ermittlungen aufgenommen. Ein Resultat sei aber noch nicht so bald zu erwarten. Bekannt ist dagegen, wie gross der Schaden ist, nämlich rund 3,5 Millionen Franken. Und es können alle betroffenen Gebäude gerettet werden. Da haben die zuständigen Stellen heute Nachmittag bekannt gegeben. Der Peter Traxler hat mit dem Direktor von der Ausserrhoder Sekuranz, Ernst Bischofberger, geredet.
Herr Bischofberger, Sie sind heute Morgen auf dem Schadenplatz gewesen. Sie haben die Häuser angeschaut. Was ist die erste Bilanz? Wie sieht es aus?
Also, ich bin heute Morgen mit zwei Schadenexperten von uns. Den ganzen Vormittag haben wir Haus für Haus angeschaut, von zuunterst bis zuoberst. Und wir kommen auf eine Schadensumme Gebäude, etwa 2,3 Millionen. Der Inhalt, also das Mobiliar von diesen 24 Wohnungen plus 3 Geschäften, schätzen wir etwa auf 1,2 Millionen. Also insgesamt wären wir etwa bei 3,5 Millionen liegen. Oder, wenn man es noch eingrenzen will, irgendwo zwischen 3 bis 4 Millionen.
Jetzt hat man eine Zeit lang auch befürchten müssen, dass man das Haus abbrechen müsste. Man hat nicht genau gewusst, wie gross die Schäden sind. Ist das jetzt vom Tisch das Thema Abbruch?
Also das ist ganz klar vom Tisch das Thema Abbruch, weil sind praktisch bei allen Häusern ist einfach Dachstock plus vielleicht noch das zweite oberste Geschoss verbrennt und dann haben wir einfach ein bisschen Wasserschaden. Im Haupthaus, was angefangen natürlich mehr Wasserschaden und bei den anderen relativ wenig Wasserschaden. Und da kann man die Verkleidungen entfernen, dort gesagt bis in Europa, auch da sind Kerne und wieder neu verkleiden.
Sie haben als erste Massnahme angetönt, Sie wollen ein Notdach erstellen, damit man keine weiteren Schäden leidet, also gerade wenn das Wetter kehrt und schlechter wird. In welcher Zeit wird man das jetzt erstellen?
Also wir werden jetzt morgen und übermorgen, inklusive Samstag, mit der Spezialfirma der Brandschutt abrummen, dass die verbrennten Teile weg. Und am Montagmorgen kommt dann eine Firma, eine Gerüstbaufirma, die dann das Notdach darüber ausmacht. Und wie lange es die haben, da kann ich noch nicht sagen. Sie sind jetzt, gerade jetzt dran, heute Nachmittag das am Abklären. Ich schätze 2-3 Tage. Also bis etwa nächsten Mittwoch sollte das gedeckt sein.
Die Frage, die natürlich Bewohner interessiert, von wann an kann man da wieder ziehen, die Häuser?
Ja, das ist noch sehr unterschiedlich. Also die, die wenig betroffen sind, die können jetzt im Laufe der ersten Woche einziehen. Das wären insgesamt etwa 8 Wohnungen gesehen und bei der anderen geht es länger. Da kann ich noch keine Zeit sagen, da kann im extremsten Fall bis zu einem halben Jahr gehen, bis man das auf Haus wieder fertig aufbauen hat.
Die Frage, die sich bei so einer Gelegenheit natürlich auch immer wieder stellt, wird man jetzt Brandschutzmauern einbauen, also wird man jetzt technisch die Häuser von innen her an Schuhe bringen oder was passiert jetzt da?
Ja, das ist eine ganz gute Frage, also werden wir natürlich ein Auge drauf haben, weil es ist ja so, unsere Brandschutzvorschriften, die wir schweizerisch haben, heissen einfach, wenn etwas gebaut wird, kann man da muss man die heutige Vorschrift anpassen. Und solange nichts gebaut wird, haben wir nichts in der Hand. Also werden wir das jetzt dann natürlich in Angriff nehmen.
Also es wird quasi der Hausbesitzer aufoktroyiert, die müssen das jetzt machen.
Ganz klar.
Wir haben es gerade gehört, die 4 Häuser, die gebrannt haben, können also gerettet werden. Damit bleibt das Ortsbild an der Gossauer Strasse bestehen. Was die historischen Gebäude für den Kanton Appenzell Ausserrhoden und sein Hauptort bedeutet, Katrin Keller.
Die 4 Häuser, die brennt haben, sind zusammengebaut an den Häuserzielen vom Dorfkern. Es sind stattliche Patrizierhäuser, erklärt der Kantonaldenkmalpfleger Friedi Altherr.
Das Besondere in architektonischer Sicht ist, dass die Häuser im Gegensatz zu den Appenzellerhäusern, die sie vielleicht an der Bachstrasse oder an der Schmidgasse finden, von einem internationalen Stil, vor allem von einem französischen Sportbarockstil inspiriert sind.
Das sind Häuser gewesen, die im 18. Jahrhundert zu den ersten Adressen gehört haben, Zirisau.
Das waren Fabrikanten, Kaufmannshäuser gewesen. Da sieht man auch ihre imposante Gestalt an. Die Häuser sind repräsentativ. Das sind nicht nur reine Wohn- und Erbensräume, die man dort erstellt hat, sondern man hat die Bedeutung von diesen Eigentümern auch zum Ausdruck gebracht.
Fabrikanten und Handelsleute, eben gut betuchtes Volk, haben in diesen Häusern gewohnt.
Der Oberteil der heutigen Gossauer Strasse war stets mal bewohnt von sehr erfolgreichen Kaufleuten, die dort ihre Patrizierhäuser erbauen lassen. Sie haben dort drin gewohnt und sind auch ihren Geschäften angegangen.
Die Leute, die jetzt in diesen Häusern gelebt haben, die haben gestern zum Teil ihr ganzes Hab und Gut verloren. Für den Ausserrhoder Hauptort bedeutet der Grossbrand
ist ein beträchtliches Loch im historischen Kern von Hirsau. Nicht im unmittelbaren Zentrum am Platz, sondern gerade wie im nächsten Kreis ist der Verlust von grossen Sanierungs- und Umbauanstrengungen der letzten 5 Jahre.
In dieser Zeit nämlich sind just alle die betroffenen Häuser in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege saniert worden.
Der Thurgauer Saftproduzentin Turella läuft schlecht. Heute hat das Egnacher Unternehmen für das erste Halbjahr 2009 einen Verlust von 20 Millionen Franken müssen bekannt geben. Sesselrucke in der Chefetage geht weiter. Sandra Schöneberger.
Der Verwaltungsratspräsident Hermann Hasen ist heute Morgen per sofort zurückgetreten. Schon vor einem halben Jahr hat wegen der schlechten Zahlen der Geschäftsführer müssen gehen. Und das sind nicht die einzigen Wechsel in der Führungsetage. Innerhalb von einem Jahr hat Turella das ganze Management ausgewechselt, kein Stein ist auf dem anderen geblieben. Das bestätigt der interimistische Verwaltungsratspräsident Hans-Peter Kunz.
Es ist jetzt wirklich ein totaler Umbau. Ich bin ja erst seit letztem Jahr dabei. Als erster nicht-bäuerlicher Vertreter im Verwaltungsrat mit einem industriellen Background. Und muss sagen, ja, da hat man jetzt sehr viel umgestaltet in den letzten 12, 14 Monaten.
Ob das für das Unternehmen gut oder schlecht ist, lässt Hans-Peter Kunz offen. Zum Turella wieder auf den richtigen Weg bringen, lange da sicher nicht. Allein im ersten halben Jahr 2009 ist der Umsatz um satte 10% zurückgegangen. Problem macht vor allem das Auslandgeschäft. Lösen wird Turella das Problem mit einem starken Partner, sagt Hans-Peter Kunz.
Also einerseits suchen wir starke Partner, insbesondere im Export, wo wir können unsere Produkte in das Partnernetzwerk hineinbringen. In der Schweiz haben wir die Thematik, dass wir Gastrobetriebe direkt beliefern. Oder tun wir das auch wieder noch forcierter über Partner machen und tun die Lieferungen von der Turella-Gruppe fokussieren auf Grossverbraucher?
All diese Fragen werden bei der Turella jetzt abgeklärt. Schon heute aber sei klar, der Name Turella verschwinde nicht vom Markt.
Nein, absolut nicht. Nein, der Name Turella wie auch die Produkte, da ist überhaupt nicht die Gefahr.
Die schlechten Zahlen aus dem letzten halben Jahr haben aber ihre Spuren hinterlassen. Um auf dem Markt zu überleben, braucht Turella dringend mehr Geld. Darum wird das Unternehmen an einer außerordentlichen Generalversammlung im November ihr Eigenkapital aufstocken. Wie viel Geld das es braucht, sagt Turella im Moment noch nicht. Von den 300 Mitarbeitern sollen wegen der aktuellen Probleme im Moment keine müssen gehen.
Wegen dem Institut für Schnee- und Lawinenforschung ist Davos seit vielen Jahren eine Hochburg für Schnee und Lawinen. Jetzt ist es dem Institut sogar gelungen, den wichtigsten internationalen Schnee- und Lawinenkongress zum ersten Mal überhaupt auf Europa und in die Schweiz zu holen. 500 Bergführer, Skilehrer, Patrouilleur, Fachleute für Sicherheitsfragen und Forscher aus der ganzen Welt sind zusammengekommen. Sie haben sich beispielsweise gestern einen ganzen Nachmittag lang mit den neuesten Methoden zum Lawinensprengen beschäftigt. Nicht nur theoretisch, sondern ganz praxisorientiert auf dem Davoser Hausberg, am Jakobshorn. Das Hauschild war dabei gewesen.
Der Himmel tiefblau, die Hänge am Jakobshorn gelb-brünlich nach den ersten kalten Nächten. Nur Schnee hat es weit und breit keinen. Trotzdem wartet auf der Terrasse der Bergstation Bergführer, Patrouilleur, Sicherheitsexpertinnen gespannt auf eine Präsentation von einem neuartigen Lawinensprengsystem.
Jawohl, Manfred, alle haben Stielaugen und du kannst auslösen.
Am Okay vom Sicherheitschef der Bergbahnen Davos Klosters braust der Heli an. An einem Tau unter dem Helikopter hängt ein grosser Kübel. Daisybell nennt sich die Erfindung. Und während der Heli showmässig ganz nah an einen von diesen Hängen fliegt, der im Winter lawinengefährlich ist, erklärt der Fali Meier, wie das Sprengsystem funktioniert.
Ein Sauerstoff-Propangas-Gemisch wird in den Kübel ausströmen gelassen und dann wird es gezündet, führt zu einer starken Explosion über der Schneedecke und kann so Lawinen auslösen.
Das explosive Gasgemisch tut einen Knall. Und auch ohne Nähe können sich die Beobachter auf der Terrasse vorstellen, wie die Lawine ins Rutschen kommt durch die künstliche Auslösung. Ein Sicherheitsberater für Lawinenfragen aus Italien ist begeistert. Genau wegen so neuen Entwicklungen sei er an den Kongress gekommen.
Naturalmente sono interessato a vedere come evolve il mercato di questo tipo di prodotti.
Auch ein Berner Oberländer mit Hütli, Rucksack und Trekkingschuhen ausgestattet beschäftigt sich täglich und ganz praktisch mit dem Schnee und seinen Tücken.
Die Probleme sind überall gleich, der Schnee ist überall weiss und wir sind überall, die meisten auch hier sind eben zuständig für eine Sicherung von einer Strasse, von einem Skigebiet.
Ein anderer, ein wissenschaftlicher Bezug zum Schnee hat diese junge Forscherin. Mit Hilfe Satellitenbilder sammelt sie in ihrem Büro in Bern Informationen über den Schnee. Hier in Davos lerne ich sie die Materie jetzt einmal von einer neuen Seite kennen.
Ich habe zwar noch nie gesehen, wie es wirklich so sprengt, aber heute bin ich in den Genuss gekommen, leider im Sommer. Aber man kommt ein bisschen andere Themen rein, man kann diskutieren. Ja.
Dann richten sich alle Augen nach Osten. Gerade oberhalb von einer steilen Skipiste steht nämlich die neueste Errungenschaft der Bergbahnen Davos-Klosters. Eine sogenannte Fernsprenganlage.
Das Weisse, wo man sieht, durch den runden Container, das ist die Zentrale. Dort ist das Gas und der Sauerstoff gelagert. Von dort aus sind Leitungen verlegt, Erdverlegt. Man sieht ja nicht einmal mehr bis zu den Rohren, zu den Zündrohren. Und man kann dann via PC kann man das ansteuern, man kann das Gas ausströmen lassen, der Sauerstoff miteinander, es gibt ein Gemisch, das hochexplosiv ist, kann es dann über Initialzündung via Funk kann man es zünden und führt dann zu einer starken Detonation.
Rund 350'000 Franken kostet so eine Anlage im Normalfall. Wegen dem Lawinenkongress und der speziellen Zusammenarbeit mit dem Vertreiber von diesem System sind die Bergbahnen Davos Klosters aber viel günstiger zu den Anlagen gekommen. Was das in Zahlen bedeutet, will niemand sagen. Lieber diskutieren die Experten über die Vorteile von so fixen Abschussanlagen. Man ist sich einig, so fest installierte Anlagen bringen Sicherheit. Die Verantwortlichen der Skigebiete müssen so weniger in den gefährlichen Hängen herumstampfen, um die Lawinen auszulösen. Und das System funktioniert auch bei schlechtem Wetter. Ein Mobilsystem aber, eins, das am Helikopter angemacht ist, kann man nur brauchen bei Flugwetter. Die neuen Technologien kommen bei den Teilnehmern vom Lawinenkongress gut an. Der Fali Meier, zuständig für Sicherheit und Rettung rund ums Jakobshorn, ist aber überzeugt, trotz und auch wegen der neuen Technologien bleibt die Lawinensicherung ein hoch anspruchsvoller Job.
Also, wenn ich von Seiten der Schneesportgebiete rede, ist es sicher nicht einfacher geworden, weil früher hat die Möglichkeit gehabt, um ein Schneesportgebiet einfach geschlossen zu lassen, über mehrere Tage, wenn man es so beurteilt hat, dass es gefährlich war. Heute kann man sich das nicht mehr leisten. Man muss öffnen. Man hat effiziente Anlagen, man hat teure Schneeanlagen bauen, man muss auch das Gebiet öffnen, dass Geld einkommt.
Neueste Technologien bringen also einerseits mehr Sicherheit, andererseits sind aber auch die Erwartungen sehr hoch. Das zeigt auch der Vortrag zur Geschichte der Gondalawine. Dank Simultanübersetzung erfahren die Kongressteilnehmer aus der ganzen Welt mehr über den Lawinenzug, der bei Lawinen seit Jahrzehnten immer wieder die RHB-Linie und Kantonsstrasse verschüttet.
Nun, man hat hier mit künstlicher Lawinenauslösung begonnen im Jahr 1970 und nach einem Grossschneefall im Februar.
Der Jürg Kinci beschäftigt sich seit bald 40 Jahren mit der Gondalawine. Er erzählt, wie man damals zum ersten Mal gesprengt hat, wie es schiefgegangen ist und die künstlich ausgelöste Lawine grosse Schäden im Wald und im Dorf angerichtet hat. Heute sieht die Situation ganz eine andere. Fix installierte Abschussanlagen, Sensoren, die die Schneedecke messen, neue Erkenntnisse über den Schnee, all das hat beispielsweise im letzten strengen Winter Sicherheit gebracht.
Das hat natürlich schon dazu geführt, dass man sicher auch viel häufiger ausgelöst hat als früher. Eben, man hätte nicht müssen warten, bis einfach der Schneefall durch war und nachher, wo es riesig viel Schnee hat, erst bringen, sondern man hätte können schon während der Schneefallperiode auslösen und dadurch auch Schäden verhindern.
Auf dem Weg zurück ins Tal tauschen die Leute aus Amerika, Frankreich, Italien, Österreich und der Schweiz nochmal Erfahrungen aus. Und die meisten von ihnen gehen wahrscheinlich mit dem Jürg Kinci einig. Der Experte für Lawinen sagt zum Schluss:
Das ist meine tiefste Überzeugung, dass man mit Lawinen nicht kann arbeiten kann, wenn man nicht auch eben gerne mit der Natur arbeitet und sich auch gewisse Erfahrung aneignet. Ich glaube, das menschliche Hirn ist immer noch ein sehr guter Computer, der eben nicht nur speichern kann, sondern auch gut kombinieren kann. Und ich bin froh, dass ich diesen Computer auch einsetzen kann.
Es braucht nicht nur Technik, sondern auch Leute, die den Schnee und die Lawine über Jahre im Winter Tag für Tag beobachten. Ein Restrisiko bleibt trotzdem übrig. Der Schnee, ein geheimnisvolles Element, das der Mensch wahrscheinlich nie ganz versteht.
Es ist Herbst und die Tage sind kürzer. Die Zeit, die wir im Dunkeln verbringen, wird länger. Wir berichten über das, was in dieser Dunkelheit passiert. Was denkt der Zeitungsverträger am Morgen früh, wenn er von Haus zu Haus läuft? Wer wacht im Schlaflabor über die, die eben keinen Schlaf findet? Wie lebt die Bauernfamilie, die zwei Monate lang gar nie Sonne hat? Psyche im Dunkeln. Die Herbstserie vom Regionaljournal ab nächster Woche hier auf RS1.
Es ist 3 vor 6 Uhr. Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz auf dem Eis. Wir kommen zu den wichtigsten Meldungen vom Tag in der Übersicht. Nach wie vor ist unklar, wie es gestern zum Brand in Herisau kommen konnte. Der Schaden an den 4 betroffenen Häusern schätzt die Versicherung auf rund 3,5 Millionen Franken. Alle Gebäude können gerettet werden. Durch den Brandgest haben 30 Leute vorläufig zu Hause verloren. Die Thurgauer Regierung will den Steuerfuss nächstes Jahr um 7% senken. Das letzte Wort dazu hat das Kantonsparlament. Außerdem soll es auf das Jahr 2011 eine Steuergesetzrevision geben. Das Budget von nächstes Jahr sieht ein Plus von 5,5 Millionen Franken vor. Die Thurgauer Getränkeherstellerin Turella hat im ersten halben Jahr 2009 satte 20 Millionen Franken Verlust gemacht. Da wegen höheren Betriebskosten und Abschreibungen. Der Umsatz ist um 10% eingebrochen. Der Verwaltungsratspräsident Hermann Hasen tritt per sofort zurück. Und wie das Wetter wird, da weiss der Thomas Kleiber von SF Meteo.
Morgen liegt im Thurgau und im Fürstenland zuerst zum Teil Nebel, sonst ist es am Vormittag sonnig. Am Nachmittag ist es dann nicht mehr ganz so sonnig, weil es ein paar Wolken gibt. Am dichtesten werden die Wolken vom Glarnerland bis ins Appenzellerland hier sein, wobei ich denke, dass es auch dort noch ganz anständig bleibt. Die Temperaturen liegen am Morgen um die 10 Grad und am Nachmittag gibt es das Frauenfeld und Sargans 19 Grad, das Glarus 18, das St. Gallen 17, das Appenzell 16 und das Wildhaus 14 Grad. Am Freitag hat es Hochnebel, der recht zäh ist, besonders um den Alpstein herum, aber an vielen Orten lockert er wenigstens so weit auf, dass man zwischendurch mal die Sonne sieht. Es wird deutlich kühler mit Höchstwert um die 16 Grad.
Und da war das Regionaljournal Ostschweiz. Einzelne Beiträge oder ganze Sendungen können Sie auch im Internet nachlesen oder die Abendsendungen auch als Podcast herunterladen. Informationen dazu gibt es auf regionaljournal.ch. Am Mikrofon verabschiedet sich Tanja Milius.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.